Keine andere Shopping-App wird derzeit in Deutschland so oft heruntergeladen wie Temu. Und auch Mode von Shein hat Einzug in unzählige Kleiderschränke gehalten, vor allem bei jungen Menschen. Dabei sind Shein und Temu nur zwei bekannte Beispiele für eine neue Art, Mode zu konsumieren. Es gibt also zahlreiche weitere Shops dieser Art. Und all diese Shops haben eins gemeinsam. Sie verkaufen ultragünstige Mode, die sie in Rekordgeschwindigkeit produzieren und vermarkten. Vor allem in den sozialen Medien. Das Konzept wird als Ultra Fast Fashion bezeichnet und ist ein Riesenerfolg. Aber warum eigentlich? Was macht Ultra Fast Fashion mit uns? Wieso ist sie so erfolgreich? Und vor allem, wie kommen wir wieder weg davon? Darum geht es in dieser Folge des Utopia Podcasts.
Der Utopia Podcast.
Willkommen beim Utopia Podcast. Mein Name ist Kati und wie ihr schon gehört habt, geht es heute um Ultra Fast Fashion. Shein und Temu sind nur die bekanntesten Online-Plattformen aus diesem Bereich, wobei beide auch andere Produkte als Mode verkaufen. Aber unser Fokus liegt heute mal auf Fashion. Allein die bringt nämlich schon eine ganze Reihe an Problemen mit sich. Schätzungen zufolge verursacht die Modebranche 10% der weltweiten CO2-Emissionen. Das ist mehr als die internationale Luftfahrt und Seeschifffahrt zusammen. Auch dass Mode oft mit Wasserverschmutzung und Ausbeutung einhergeht, ist bekannt. Um die Klimaziele zu erreichen, müsste die internationale Fashion-Industrie schnell gegensteuern. Aber gerade geht der Trend eben viel mehr zu Ultra-Fast Fashion und das ist ein Problem. Denn Shops wie Shein und Temu sind vor allem auf eins ausgelegt, nämlich günstige Preise. Sie produzieren überwiegend in China und das im großen Stil. 6.000 bis 9.000 neue Artikel stellt Shein pro Tag auf die Homepage. Meine Kollegin Benita hat im Dezember mal nachgezählt. Da befanden sich knapp 4.800 Damen-T-Shirts im Shop, die billigsten für 4 Euro. Bei Shein handelt es sich übrigens um einen chinesischen Händler. Die Plattform gibt es erst seit 2008 und sie wurde im Laufe der Pandemie sehr groß. Temu wurde erst 2022 in den USA gegründet. Hinter dem Konzern steckt der chinesische Online-Handel-Gigant Pinduoduo. Und die Ultra-Fast-Fashion-Konzerne bewerben ihre Ware vor allem auf Social Media, verkaufen sie auch online. Zwar hat Shein vor kurzem einige Pop-up-Stores eröffnet, aber das Geschäftsmodell ist klar auf das Internet ausgelegt. Die Produkte bestehen überwiegend aus erdölbasierten Textilien wie Polyester. Und auch gefährliche Chemikalien hat Greenpeace im Rahmen einer Analyse auf Shein-Textilien gefunden. Dazu verlinken wir euch auch einen Artikel in den Shownotes sowie diverse Ratgeber zu Temu und Shein. Nur so viel. Auf 7 von 47 Produkten befanden sich laut Greenpeace Stoffe, die die Grenzwerte der Europäischen Chemikalienverordnung überschritten. Und die Arbeitsbedingungen? Ja, man kann sich ausrechnen, dass bei einem 4-Euro-T-Shirt nicht mehr viel für NäherInnen übrig bleibt. Ein Bericht eines US-Kongressausschusses warf sowohl Temu als auch Shein kürzlich vor, Produkte anzubieten, die mit Zwangsarbeit hergestellt wurden. Und die Schweizer Organisation Public Eye legte schon 2021 ausbeuterische Arbeitsbedingungen bei Shein-Produzenten offen. Also wir halten fest, Ultra-Fast-Fashion ist ein Problem. Doch wie kommen wir davon weg? Und wieso kaufen wir sie trotzdem, auch wenn über die Probleme regelmäßig berichtet wird? Darüber spreche ich jetzt mit Anita Habel. Sie ist Kommunikationspsychologin und Sozialwissenschaftlerin und engagiert sich bei Psychologists for Future. Hallo, Frau Habel.
Vielen Dank für die Einladung.
Dann lege ich gleich mal los. Frau Habel, Ultra-Fast-Fashion-Shops wie Shein und Temu boomen. Warum sind ausgerechnet diese Händler so attraktiv für uns, vor allem für Jugendliche?
Ja, also da ist es wichtig, erstmal grundlegend zu schauen, wieso ist eigentlich Konsum so ansprechend für uns generell. Da gibt es nämlich eine neuropsychologische Grundlage. Wir haben in unserem Gehirn ein Belohnungszentrum, nennt sich das. Das ist eine neuronale Struktur, die immer dann anspringt, wenn wir die Aussicht haben auf einen besonders angenehmen Zustand, eine Bedürfnisbefriedigung oder irgendwie ein angenehmes Gefühl. Dabei wird dann ein Neurotransmitter freigesetzt, der nennt sich Dopamin. Dopamin hat verschiedene Funktionen, unter anderem eben auch, wir merken es daran, dass es so eine Art Hochgefühl auslöst. Und dieses Hochgefühl kann sowohl, wenn wir die Belohnung bekommen, eintreten, als auch schon vorher, wenn nur die Aussicht auf eine Belohnung besteht. Und das ist wichtig, weil es uns dann auch so einen Antrieb gibt, unser Handeln quasi zu aktivieren, um diese Belohnung zu bekommen. Und das ist nachweislich auch in Studien bei Konsum kann das sehr ausgeprägt sein, dass wir schon im Vorhinein, wenn wir etwas sehen, was uns anspricht, was uns gefällt, was wir gerne hätten, dass dann bereits unser Belohnungszentrum anspringt und schon bereits so ein Hochgefühl entsteht in der Aussicht darauf, ich kann jetzt was kriegen, was ich gerne hätte, was mir ein positives Gefühl erzeugt. Das kann gehen bis hin zu so einer Art Rausch erleben. Vielleicht kennen das manche, wenn sie shoppen gehen oder auf einer Website unterwegs sind, wo man ganz viele tolle Sachen sieht, die einem gefallen, dass man dann wie in so einer Art Rauschzustand sich befindet, gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht und richtig voller Vorfreude ist auf die ganzen tollen Sachen, die man da bekommen könnte. Das ist wichtig insofern, weil Shein und Temu auf ein riesiges Angebot setzen, auch sehr ausgeklügelte Algorithmen haben, die uns dann während wir auf den Websites sind oder in der App unterwegs sind, weitere Artikel vorschlagen, die in eine ähnliche Richtung gehen, so dass dieses Rauscherleben und dieser permanente Dopaminstrom quasi noch mehr angefeuert wird. Genau, darauf setzen sie. Dann zum nächsten haben sie ja extrem günstige Angebote. Also auch im Vergleich zu anderen Händlern sind sie halt noch günstiger als so schon. Also ich meine, andere Fast-Fashion-Brands, zum Beispiel H&M oder Zara, mehr verhältnismäßig auch günstige Angebote. Vor allem, wenn man es in Relation setzt dazu, was das eigentlich kosten müsste, wenn alle Kosten einbezogen wären, sowas wie faire Löhne, faire Arbeitsbedingungen, alle Umweltschäden, die damit erzeugt werden in der ganzen Produktion. Da wird ja schon viel externalisiert, also rausgerechnet. Aber Temu und Shein schaffen es da mit verschiedenen Methoden, das noch günstiger zu machen. Und somit erscheint es uns als ein noch größerer Gewinn, eine noch größere Belohnung, die wir da machen können, weil wir zum einen Sachen ultra günstig bekommen können, somit auch mehr konsumieren könnten. Es wird erschwinglicher, selbst für Menschen mit geringem Einkommen, auch Jugendliche, die in der Regel, je nach Elternhaus, auch jetzt nicht so ein Riesenvermögen in der Regel zur Verfügung haben. Aber selbst da ist es möglich, viele Teile günstig zu bekommen. Also das ist ja sogar der Werbespruch von Temu, shop like a billionaire, also shoppe wie ein Milliardär. Du brauchst quasi nicht drüber nachzudenken, wie viel du hier einkaufst, weil es ist letztlich so günstig, dass du es dir auf jeden Fall leisten kannst. Das ist ja die Message, die dahinter ist.
Ich fasse mal zusammen. Also im Endeffekt die günstigen Preise, die es auch für Jugendliche erschwinglich machen. Und zum anderen die schlauen Werbemethoden. Also gerade Shein und Temu werben ja ganz offensiv auf Instagram oder auf TikTok. Also Apps, wo die Jugendlichen dann tatsächlich auch präsent sind.
Genau, das kommt noch hinzu, dass neben dem riesigen Angebot, dass sie das auch aktiv bewerben, gerade über Social Media, wo gerade Jugendliche sehr viel drauf unterwegs sind. Also Temu wird man ja überall mit bombardiert, auch auf YouTube. Selbst bei kritischen Temu-Videos auf YouTube wird Temu-Werbung vorgeschaltet. Also das ist schon also sehr paradox, aber ja. Und Shein setzt sehr stark auf Influencer-Marketing. Das bedeutet, dass sie Influencer und Influencerinnen, gerade auch kleinere, also welche mit noch nicht so riesigen Follower-Zahlen, als WerbepartnerInnen anwerben, nicht unbedingt mit Bezahlung, sondern auch mit, du kannst ja so viel bei uns bestellen, wie du willst und kriegst es kostenfrei und zeigst es dann in deinen Videos. Dann entstehen solche Haul-Videos, nennt sich das, also Auspack-Videos, wo Menschen zeigen, was sie alles Tolles gerade bekommen haben, das Paket auskippen, wo die ganzen einzelnen Shein-Tüten rausfallen, weil jedes Kleidungsstück einzeln in Plastik verpackt ist, das alles auspacken, zeigen, wie toll das ist, wie günstig das war. Und das kann natürlich also für alle möglichen Menschen, aber gerade für Jugendliche besonders ansprechend sein, so dieser Moment, das will ich auch haben, das hätte ich auch gern. Ich hätte auch gern mal so ein Riesenpaket mit so vielen tollen neuen Sachen. Genau, wichtig ist dabei auch noch, dass gerade dieses Influencer-Marketing so gerade für Jugendliche so verlockend sein kann, weil es häufig nicht den Eindruck von Werbung erzeugt, sondern eher dieses, das sind Menschen, die sind wie du und ich, die kenne ich vielleicht auch aus anderen Zusammenhängen, weil ich denen folge, die mich so in ihrem Alltag mitnehmen und die wollen mir jetzt was empfehlen. Also es ist dann schwerer zu hinterfragen, ob die Leute das jetzt für Geld machen oder ob sie wirklich wertemäßig dahinter stehen, was sie da gerade tun, oder ob das jetzt ein guter Freund, eine gute Freundin ist, die mir da was empfiehlt. Also durch diesen permanenten Social Media Kontakt entsteht auch eine Nähe, parasoziale Nähe nennt sich das. Ein Beziehungsaufbau, der dazu beitragen kann, dass es für uns noch attraktiver wird, ja, das auch zu nutzen.
Absolut. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man eine Person jeden Tag auf Instagram sieht oder auf TikTok, dass man dann automatisch eben ein gewisses Vertrauen gegenüber dieser Person
Ja,
aufbaut, als wäre es eine Freundin
genau.
wäre.
Genau. Also Nähe erzeugt Sympathie. Das wissen wir aus der psychologischen Forschung. Je öfter wir mit etwas konfrontiert werden oder je öfter wir Menschen treffen, oder auch Brands, also mit Marken konfrontiert werden, umso mehr entsteht so eine Grundsympathie und irgendwie auch ein Grundvertrauen. Das ist ein bisschen absurd, weil aber so funktionieren halt unsere Gehirne. Genau, dass uns Marken allein dadurch attraktiver werden, dass wir permanent mit ihnen konfrontiert werden. Und dann irgendwann auch so ein Punkt entsteht von, na da, gut, dann schaue ich halt auch mal nach, was das eigentlich ist. Und dann ist man einmal auf der Website und dann oder in der App. Und dort greifen dann wiederum weitere Strategien, die viele Händler, Online-Händler anwenden, aber gerade Shein und Temu haben das noch perfektioniert. Die haben halt nicht nur diese extrem günstigen Preise, sondern wenden zusätzlich noch Strategien an, sowas wie Streichpreise. Also es steht ein Preis da, was suggeriert, das kostet es ursprünglich, durchgestrichen und dann der aktuelle Preis. Dadurch entsteht ein Ankereffekt, so nennt sich das in der Psychologie, weil wir dann automatisch anfangen zu vergleichen mit dem vorherigen Preis und feststellen, oha, das ist ja noch günstiger. Was so nochmal mehr so einen Reiz auslöst, das sollte ich mir nicht entgehen lassen, dieses gute Angebot. Ähnlich sind's mit solche ablaufenden Uhren, die es oft gibt, mit so und so viel Zeit hast du noch, um deinen exklusiven Rabatt zu nutzen. Hier gibt's noch mal extra Rabatte, hier kriegst du noch kostenfreien Versand, hier kriegst du noch ein Geschenk dazu. Hier gibt's limitierte Editionen. Limitierte Editionen können auch einen ganz starken Sog auslösen, das unbedingt haben zu wollen, weil es könnte ja dann weg sein. Da haben wir gerade in den USA gesehen, gibt es gerade das Phänomen mit diesen Stanley Cups. Das ist jetzt nicht Fast Fashion, aber trotzdem, also solche Trinkgefäße, wo jetzt eine neue limitierte Edition rauskam. Und da gibt es mehrere Videos drüber, wie die Leute, die rennen den Laden ein, die haben da nachts übernachtet vor dem Laden, um so eine Tasse
Da
zu
habe ich auch
kriegen.
Videos
Also
gesehen, das ist wirklich,
genau, also
ja.
es wirkt absurd, aber was da, also eigentlich wird da ein ganz basaler Mechanismus bei uns angesprochen, nämlich Knappheit. Es wird Knappheit suggeriert. Wir sind deswegen so ansprechbar auf Knappheit, weil wir Menschen eine Verlustaversion haben. Verlustaversion bedeutet, wir haben eine starke Abneigung, naja, starke Abneigung gegen Verluste. Also das hat eine stärkere Wirkung, Verluste zu vermeiden, als etwas zu gewinnen, selbst eine Belohnung zu bekommen, beziehungsweise es kann sich sogar wie eine Belohnung anfühlen, wenn ich einen Verlust vermeide. Das ist ganz wichtig bei diesen Händlern, weil mit dieser Knappheit, die da suggeriert wird, wird gleichzeitig suggeriert, du kannst hier einen Verlust vermeiden, wenn du jetzt zuschlägst, wenn du jetzt diesen Rabatt nutzt und so weiter. Obwohl es ja eigentlich, wenn ich gar nichts kaufen würde, würde ich ja den größten Verlust vermeiden, weil dann würde ich überhaupt nichts ausgeben. Stell dir vor, du kaufst gar nichts und sparst 100%. Aber hier wird es halt suggeriert, umgehe diesen Verlust und mach zusätzlichen Gewinn, Belohnungszentrum, Dopamin ausschütten, indem du hier unsere ganzen Angebote nutzt und möglichst viel kaufst.
Ja, ich fand gerade diese ablaufenden Uhren, die es auf der Shein-Website gibt, die ja wirklich sehr präsent
Ja,
präsentiert sind, das
ja.
ist mir noch bei keinem anderen Job so aufgefallen. Das ist wirklich ein sehr starker Warnmechanismus fast schon. Gibt
Genau,
es denn
genau.
Tricks, sich vor diesen Verkaufstricks der Händler zu schützen?
Ja, die gibt's. Also das Allerbeste ist, nicht auf diese Websites zu gehen, sich nicht die Apps downzuladen, zu versuchen, Werbung zu sowas zu vermeiden oder solche Inhalte auf Social Media schnell wegzuskippen. Das ist ja auch der Vorteil von Social Media, dass man es schnell wegskippen kann. Sich vielleicht sogar Werbeblocker einzurichten. Vielleicht sich selber, man kann ja in Websites oder auch auf Smartphones einrichten, dass man gewisse Websites gar nicht aufrufen kann, um sich da auch selbst zu schützen. Weil wenn wir einmal auf den Websites sind, kann es total schwer sein, dem nicht auf den Leim zu gehen. Also ich habe selber schon, ich wollte bei Temu mir nur das mal angucken und habe letztlich nach einer Stunde ungefähr festgestellt, was machst du hier gerade? Ich bin seit über einer Stunde auf dieser Website, ich habe Haufen Tabs offen. Von Artikeln, wo ich dachte, oh mein Gott, ist das toll, oh mein Gott, ist das toll. Und habe mich dann quasi selber dabei erwischt, dass ich hier gerade voll in dem Strudel drin bin und bin dann, hab dann schnell die Website zugemacht, alle Tabs geschlossen, weil ich mir selbst gesagt habe, ich will da nichts kaufen. Aber ja, das kann total schnell gehen, wenn wir einmal auf der Website sind oder in der App. Dann wird's umso schwerer, also brauchst umso mehr Impulskontrolle und Willensstärke, um da nicht was zu kaufen. Und das ist gerade auch nochmal zum Thema Jugendliche, für Jugendliche eine noch stärkere Herausforderung, entwicklungspsychologisch gesehen, weil die Impulskontrolle bei Jugendlichen noch nicht so ausgeprägt ist wie bei Erwachsenen. Das ist da erst stärker in der Entstehung. Impulskontrolle bedeutet, kann ich einem Impuls, den ich habe, widerstehen? Also etwas, was ich gerne machen möchte, rational mich so kontrollieren und regulieren, dass ich es eben doch nicht mache. Genau, und das gerade in Kombination mit Mode, die ja eine ganz wichtige Rolle spielt für die eigene Identitätsbildung, die ja auch in der Entwicklung eine große Rolle spielt und auch in Hinsicht auf den sozialen Druck, der gerade unter jungen Menschen und durch Social Media noch stärker entstehen kann, in einer gewissen Weise auszusehen, gewisse Teile einfach zu haben, die gerade Trend sind, sonst ist man scheiße, platt gesagt, oder hat man das Empfinden, man könne nicht mithalten und man erhält keine Anerkennung, kann das umso stärker attraktiv sein, solche Händler. Genau, deswegen, vielleicht können wir noch mal spezifisch über Jugendliche sprechen, aber jetzt so generell, versuch nicht auf die Websites zu gehen. Falls doch, kann es hilfreich sein, sich diesen Mechanismen, die wir gerade besprochen haben, klarer zu werden. Man kann auch mal auf die Websites gehen und zu versuchen, so viel wie möglich solcher Tricks zu identifizieren und quasi so ein bisschen eine Anti-Manipulations-Challenge draus zu machen. Ich versuche jetzt mal, mich manipulieren zu lassen, sondern zu erkennen, wo überall diese Fallen liegen, und was das mit mir eigentlich macht. Und falls ich dort doch irgendetwas kaufen möchte, was ich mir schon vorher überlegt habe, was ich brauche, nicht weil ich es auf der Website gesehen habe und dachte, oh ja, das ist toll, das will ich auch haben, sondern weil ich was Spezifisches brauche, was ich dort holen möchte, dann wirklich versuchen, und das ist echt schwer, das kenne ich selber, da straight zu bleiben, also und zu versuchen, wirklich nur dieses Teil oder diese Teile zu holen oder sich quasi vorher Regeln zu setzen, vielleicht auch ein Budget zu setzen, was gebe ich da maximal aus?
Also so eine Art Einkaufsliste für Mode
Genau,
quasi.
exakt.
Okay, also aber vermeiden ist das Beste.
Ja.
Sich dieser Tricks bewusst sein ist wichtig,
Ja.
um dann besser widerstehen zu können.
Ja,
Alles
genau.
klar. Jetzt ist es ja so, dass unser Nachhaltigkeitsbewusstsein wächst. Wieso konsumieren wir denn dann trotzdem weiter ultra günstige Wegwerfteile?
Ja, also hier sind drei Aspekte aus meiner Sicht sehr zentral. Das erste ist, dass wir schauen müssen, in was für einem Kontext bewegen wir uns gerade, auch global. Wir sind in einer Zeit von Polykrisen oder auch einer Krisenpermanenz. Also es spitzt sich an verschiedenen Stellen immer weiter zu. Wir haben sich zuspitzende ökologische Krisen, die planetaren Grenzen werden immer weiter überschritten, die Klimakrise wird immer spürbarer, die ganzen Ausmaße dessen und Konsequenzen dessen auch. Wir haben eine zunehmende soziale Ungleichheit, eine stärkere relative Armut, auch in Deutschland, bei gleichzeitiger riesengroßer Ungerechtigkeit mit Überreichtum. Wir haben verschiedene Kriege und Konflikte zwischen Ländern, die immer mehr auffachen. Wir haben Rechtsruck, wir haben zunehmende Demokratieschwierigkeiten, Zukunftsunsicherheit, Vertrauensverluste in Gesellschaft, in Zusammenhalt, in Demokratie. Das ist gerade auch für Jugendliche wichtig, weil die permanent auch mit einer Zukunftsorientierung konfrontiert sind. Und wir wissen aus der Forschung, dass für Jugendliche heutiger Generation, also besonders Gen Z und Gen Alpha, Zukunft eher ein angstbeladenes Thema ist, was auch mit großem Stress verbunden ist. Also sprich, so kann man es eigentlich formulieren, wir sind mit permanentem Stress und auch potenzieller Überforderung konfrontiert. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man individuell mit sowas umgehen kann. Und etwas, was aber sehr häufig passiert, ist, dass wir uns versuchen, vor Überforderung zu schützen, indem wir uns mehr auch ins Private zurückziehen und zu schauen, okay, wenn ich das alles, was im Außen passiert und was in der Zukunft passiert, habe ich nur ganz wenig Einfluss drauf. Aber worauf ich Einfluss habe, ist das, was ich hier und jetzt gerade machen kann. Und dann kann es umso attraktiver sein, okay, was ich beeinflussen kann, ist mein Aussehen, meine Mode. Oder wo ich mir schnell ein positives Gefühl schaffen kann, ist, indem ich was einkaufe. Wo ich mir schnell eine Entlastung schaffen kann, mal eine Ablenkung aus dem Alltag und von all dem Stress, schnell ein Hochgefühl auch erzeugen kann, also wieder ein bisschen bei diesem Rausch erleben, sowohl beim Einkaufen selbst, als auch wenn ich dann die Teile habe und tragen kann. Also sprich, da habe ich auch eine Kontrolle, da habe ich was in der Hand. Und das passt dann so ein bisschen zusammen, was ja eigentlich paradox wirkt, dass da zwei so widerstrebende Impulse quasi da sind. Genau, wir befinden uns ja auch in einer Gesellschaft, die uns permanent suggeriert, wie wichtig und toll Konsum ist. Da hat ja auch Marketing großen Anteil dran. Kauf dich glücklich, kann ja so als so ein Mantra gesehen werden. Wenn es dir schlecht geht, dann kauf dir halt was. Selbstfürsorge wird inzwischen als Konsumgut gehandelt, gerade auf Social Media, um sich selbst was Gutes zu tun. Kauf dir diese ganzen Produkte, Duftkerzen und Skincare-Sachen und was es alles gibt. Aber auch Mode kann natürlich da mit reinspielen, sich, ich gönne mir jetzt mal ein neues Outfit für, um mir selbst was Gutes zu tun. Genau, also sprich, das kann eine große Entlastungsfunktion haben in der krisenhaften Zeit, in der wir uns bewegen. Dann kommt noch hinzu, dass, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir befinden uns eigentlich in einem riesengroßen Zielkonflikt, nämlich zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und zwischen den Lebensstandard, den wir in unseren Wohlstandsgesellschaften haben, zu halten oder sogar noch zu erweitern, wozu auch gehört, so günstig und so viel wie möglich zu konsumieren. Also da steckt auch so ein bisschen verdrehte Freiheitsvorstellung drin. Davon Freiheit ist, ich kann mir alles kaufen, was ich will. Ich kann mit meinem Geld machen, was ich will. Ich brauche auf alles andere nicht zu achten, was da vielleicht noch dranhängt, weil sich das so eingeschliffen hat in unserer Kultur. Wir können unseren Müll woanders entsorgen, bei späteren Generationen, in der Restnatur, die noch übrig ist, in anderen Ländern, bei anderen Kulturen, die dafür ausgebeutet werden, wo wir aber nicht so drauf schauen müssen, weil das ist nicht unser Bier. Also irgendwie, also ist es ja eigentlich schon, aber das ist so ein bisschen die Grundhaltung, die wir da in dieser Konsumgesellschaft haben. Und wir sehen jetzt halt immer mehr, dass ökologische Nachhaltigkeit, also die Einhaltung von planetaren Belastungsgrenzen, kann nicht zusammengehen mit dem Lebensstandard, den wir in gerade westlichen Gesellschaften haben, weil genau diese Standards unseres Wirtschaftens und Lebens dazu führen, dass wir die planetaren Belastungsgrenzen immer mehr überschreiten. Wir haben einen Erdüberlastungstag im Mai in Deutschland. Das bedeutet, würden alle auf der Welt so konsumieren und wirtschaften, wie wir das in Deutschland tun, wären im Mai sämtliche regenerierbare Ressourcen der Erde aufgebraucht. Oder anders umgerechnet, wir verbrauchen drei Erden. Wir müssen das halt ändern, aber das sind halt zwei Ziele, die sich da widerstreben. Also wir hätten es gern, dass es so bleibt, wie es ist, aber auch irgendwie anders. Also so ein bisschen wasch mich, aber mach mich nicht nass und das geht halt irgendwie nicht so gut zusammen.
Ja, da sind wir wieder bei der Konsumreduktion. Das ist einfach eine Riesenherausforderung. Und ein gängiges Problem beim Klimaschutz, denke ich. Wir müssen den Menschen vermitteln, dass wir unseren Konsum reduzieren müssen, damit wir in Zukunft eine möglichst positive Zukunft für alle ermöglichen.
Das stimmt. Und also nicht nur für alle, sondern auch um unsere eigenen Lebensgrundlagen zu erhalten. Also das darf auch durchaus so ein egoistisches Ziel sein. Das passt sehr gut zum dritten Punkt, der da eine Rolle spielt. Nämlich, es gibt diesen übergeordneten Konflikt und es gibt auch innere Konflikte, die mit der ganzen Thematik weniger konsumieren und nachhaltiger werden zusammenspielen. Und das nennt sich psychologisch kognitive Dissonanz. Das ist ein Fachbegriff dafür, wenn wir merken, dass unser Handeln oder so, wie wir gerne handeln würden, eigentlich im Widerspruch steht zu anderen Überzeugungen und Einstellungen, die wir selber haben. Also Beispiel ist, ich shoppe total gerne und weiß gleichzeitig, da hängt ganz viel Ausbeutung dran, ganz viel Umweltzerstörung, ganz viel Ressourcenverschwendung und das finde ich eigentlich schlecht. Das will ich nicht unterstützen. Damit stehen zwei Sachen im Konflikt, im Widerspruch. Und ähnlich ist es also auf der größeren Ebene. Also wir wollen Nachhaltigkeit und gleichzeitig wollen wir diesen Lebensstandard. Ist letztlich auch eine riesengroße gesellschaftliche kognitive Dissonanz, die wir da haben. Und wir haben mehrere Optionen, damit umzugehen. Die erste haben wir schon benannt, nämlich verdrängen. Also dass ich versuche, mich mit sowas nicht so sehr zu befassen, das auszublenden, was denn die Folgen sind von dem oder was da alles dranhängt an diesem Konsum oder auch an anderen unnachhaltigen Tätigkeiten, die es alle so gibt auf dieser Welt. Die zweite Möglichkeit ist, wir versuchen unser Verhalten anzupassen. Das heißt, ich kaufe nicht mehr bei solchen Händlern ein. Das passiert leider am seltensten. Dass wir tatsächlich unser Verhalten anpassen. Der häufigste Umgang damit ist, dass wir versuchen, unsere Einstellung anzupassen. Nämlich, dass wir, dann kommen solche Sachen wie, wir versuchen uns das irgendwie gut zu reden, warum das denn jetzt trotzdem okay ist, dass ich da jetzt shoppen gehe. Zum Beispiel, nur weil ich das jetzt nicht mache, ändert das ja nichts an den Umständen. Oder dieses eine Mal, das macht ja jetzt auch keinen Unterschied. Oder was diese Konzerne machen, dafür bin ich ja nicht verantwortlich. Dafür, das müssen andere regeln. Und so weiter und so fort. Das gibt's bis hoch zur politischen Ebene, wo wir das auch sehen, wo dann solche Argumente kommen wie, andere Länder sollen erstmal was machen oder die Individuen sollen doch bitte ihre Kaufentscheidungen verändern. Wir als Regierung können ja den Unternehmen nicht vorschreiben, was sie zu machen haben. Also da sehen wir immer wieder solche Fluchtversuche davor, selber in die Verantwortung zu gehen.
Ich denke mal, dass deshalb auch Greenwashing so effektiv ist. Wenn da nachhaltig unter dem Produkt steht, dann kann ich das eher mit mir selbst vereinen, auch wenn es im Endeffekt nichts dahinter ist.
Ganz genau. Das entlastet ja auch unser Gewissen. Also der Großteil der Menschen hat eine soziale Ader und wir wollen keinen Schaden zufügen, weder anderen Menschen noch anderen Lebewesen oder unseren Lebensgrundlagen. Und trotzdem kann es total schwer sein, da was aufzugeben, was gefühlt zu meinem Nachteil ist. Nämlich, dann kann ich nicht das ultragünstige shoppen, jetzt in Bezug auf Konsum. In anderen Fällen, also ich meine, heute am Tag der Aufnahme wird das EU-Lieferkettengesetz entschieden, wo sich die FDP gerade wieder querstellt, wo sie mit Argumenten von wegen, wir dürfen die Wirtschaft nicht zu sehr belasten, sieht man auch wieder, wo die Prioritäten liegen. Ich habe ein Interview mit einem FDP-Politiker dazu gesehen, der dann schön freudschen Versprecher drin hatte. Freudscher Versprecher meint, da kommt so eine unbewusste Haltung, wird aus Versehen ausgedrückt. Der hat da gesagt, Schutz vor Menschenrechten. Und das war vielleicht ganz treffend. Wir müssen die Wirtschaft vor Menschenrechten schützen. Und das, also sprich, ich will darauf hinaus, das ist nicht nur ein Problem von Individuen und es bringt auch überhaupt nichts zu sagen, ihr müsst alle euch anders verhalten und anders konsumieren, weil wir leben in einem System, was gewisse Rahmenbedingungen schafft, die uns auch zu gewissen Verhalten drängen. Also wenn es viel einfacher ist, solche Sachen zu konsumieren, als nachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen oder wenn es überhaupt eine Entscheidung sein muss, ob ich jetzt nachhaltig einkaufe und ob das Tierrechten entspricht, ob das Menschenrechten entspricht, ob dafür Umwelt zerstört wird. Wie kann es eigentlich sein, dass wir solche Entscheidungen als Individuen treffen sollen? Das müsste geregelt werden. Aber genau davor wird halt noch viel zu sehr zurückgeschreckt.
Absolut. Welche anderen Maßnahmen bräuchte es denn, um als Gesellschaft weg von Billigmode zu kommen? Können wir das überhaupt?
Also das Bewusstsein allein zu schärfen wird nicht reichen, denn das sehen wir ja schon jetzt. An sich ist das Bewusstsein da. Mehr oder weniger wissen das alle Menschen, dass das schlecht ist, dass das Schäden anrichtet, was da alles dranhängt. Und trotzdem konsumieren wir weiter wie die Irren und es bleibt ja nicht auf einem Level, sondern es wird ja immer mehr. Das steigert sich ja in den letzten Jahren immer mehr. Das ist so ein bisschen nicht die Ruhe vor dem Sturm, sondern der Sturm vor der Ruhe. Als wüssten wir alle, das kann nicht ewig so weitergehen, aber solange es noch geht, nutze ich das noch irgendwie. Da sind wir wieder bei dem Knappheitsthema vom Anfang. auch erwartete Knappheit oder der erwartete Verlust von etwas kann dazu führen, dass wir es dann erst recht wollen und erst recht machen. Genau deswegen ist es echt ein heikles Thema, weil wir grundsätzlich nicht nur bei Mode, sondern generell bei Nachhaltigkeit, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, wir sind drüber und wir müssen eigentlich insgesamt wieder ein paar Ebenen runterfahren. Also es muss ein weniger werden, aber nicht weniger im Sinne von Verlust und was aufgeben, sondern ein oder doch was aufgeben, nämlich diesen Überfluss aufzugeben, der uns letztlich auch nicht gut tut. Auch das wissen wir aus Studien. Ein Übermaß an Stress, an Dingen, um die ich irgendwie verwalten muss, die ich verstauen muss. Ein Übermaß an permanentem Konsum, permanenter Konfrontation mit Informationen kann gesundheitsschädlich sein, kann uns sogar krank machen. Und das, auch wenn wir das mal ins Verhältnis setzen, dass auch psychische Erkrankungen zunehmen, dass stressbedingte Erkrankungen werden inzwischen als globale Pandemie bezeichnet von der Weltgesundheitsorganisation, weil wir da, also wir sind nicht im Gleichgewicht als Menschen, als sowohl sozial im Gleichgewicht als auch mit der Natur im Gleichgewicht. Und das muss sich halt verändern. Und das ist aber ganz schwer aus verschiedenen Gründen, aber eben auch deswegen, weil wir dann was uns von was trennen müssen, von etwas verabschieden müssen, zumindest in diesen Gesellschaften hier, woran wir uns total gewöhnt haben und an etwas, woran wir uns gewöhnt haben, das aufzugeben, ist schwer, vor allem wenn damit positive Erfahrungen zusammenhängen. Sowas wie, ich kann ständig alles kaufen, es ist auch irgendwie toll. Also, na klar, es ist toll, diese ganzen Dinge zu haben oder sich schön anzuziehen, sich die Wohnung schön einrichten zu können und so weiter. Da, also natürlich ist es schön, aber es ist eben zu viel in dem Ausmaß, wie es zurzeit sich entwickelt.
Also ich habe Sie richtig verstanden. Zu viel Mode löst in uns selbst Stress aus. Zu viel Einkaufen, zu viel Besitzen.
Ja, genau. Also alle, die mal. Also das vielleicht auch mal konkret erleben wollen, den empfehle ich mal die Methode von Marie Kondo. Das ist eine Japanerin, die sehr bekannt geworden ist durch ihre Organisationsmethoden und Aufräummethoden. Die empfiehlt, wenn wir versuchen mal was auszusortieren, erstmal alles von einer Kategorie, in dem Fall von Kleidung, alles, was wir im Haushalt haben, nicht nur im Schrank, sondern auch irgendwo in Tüten, in Abstellkammern, im Keller, auf dem Boden und so weiter, auf einen Haufen zu werfen, um überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel wir eigentlich haben. Und das dann auch mal durchzugehen und zu schauen, was davon löst in mir wirklich Freude aus, was trage ich wirklich gerne, was nutze ich wirklich gerne und was alles nicht. Und dieser was alles nicht Haufen wird wesentlich größer sein als der Haufen mit das versprüht wirkliche Freude für mich. Und dann kriegen wir auch mal so ein Gefühl, also allein diesen Haufen zu sehen, hat zumindest bei mir persönlich, ich habe das mal gemacht, es hat so einen Stress ausgelöst, allein noch, weil ich dachte, ich muss das jetzt auch alles wieder irgendwie verstauen, irgendwas damit machen, selbst die aussortierten Sachen, das muss ja irgendwo hin. Also das, genau, es kann auch umgekehrt uns sehr wohltuend sein, zum Beispiel auch bei psychischen Erkrankungen, mal auszusortieren und sich frei zu machen von Dingen, weil das sind nie nur Dinge, das ist auch, da können ganz viele innere Prozesse ausgelöst werden, die eine positive Entwicklung, erzeugen können.
Absolut, da kann ich mir, glaube ich, auch an die eigene Nase fassen. Also allein wenn man das Kellerabteil manchmal durchgeht, merkt man schon, dass man sehr viel besitzt, was man eigentlich nicht braucht.
Ja, genau. Naja, irgendwie häufen wir ja trotzdem immer wieder Neues an. Und wir waren ja schon bei den Tricks, die da so angewendet werden, um uns immer wieder dazu zu verleiten. Genau, aber um zu Ihrer Frage damit auch zurückzukommen, mit dem, wie schaffen wir es denn jetzt als Gesellschaft von Billigmode wegzukommen? Also, ich denke, dass das schwer ist und schwer sein wird und dass es noch ein langwieriger Prozess sein wird, weil was wir letztlich brauchen, also das wird nicht von allein passieren. Wir Menschen werden nicht von allein sehr, also vermutlich spricht irgendwie fast nichts dafür, dass das so kommen könnte, dass wir Menschen von heute auf morgen irgendwann entscheiden, wir konsumieren viel, viel weniger, ohne äußeren Einfluss, meine ich jetzt, sondern einfach so aus sich heraus. Wir sehen ja gerade, dass eher das Gegenteil passiert. Das heißt, von KonsumentInnenseite wird sich da nicht so viel tun. Von Unternehmensseite schon gar nicht, weil das deren Geschäftsmodell ist und weil da einfach der Profit an oberster Stelle steht. Und solange sich mit sowas Gewinn machen lässt, wird es weiter gemacht werden. Das heißt, was wir brauchen, sind letztlich politische Veränderungen, Gesetzgebungen bis hin zu Verboten.
Könnten Sie da etwas konkreter werden?
Also die Lieferkettengesetze sind ja schon Beispiele dafür, wie versucht wird, dass Umweltschäden und Ausbeutung von anderen Menschen reduziert werden sollen in den Lieferketten, dass das mehr Berücksichtigung findet. Das sind ja schon Beispiele für gesetzliche Rahmenbedingungen, die da gesteckt werden können. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, dass wir eigentlich Nachhaltigkeit, sowohl soziale Nachhaltigkeit als auch ökologische Nachhaltigkeit zum Standard machen müssen. Und alles, was das nicht einhält, dürfte nicht mehr sein. Also das wäre das Ideale. Also
Dann
dürfte nicht mehr praktiziert werden.
bleibt wahrscheinlich nicht mehr viel offen, übrig. Sie haben ja schon angesprochen, auch andere Brands wie H&M etc. stehen oft in der
Ganz
Kritik.
genau, ganz genau. Und damit sind wir bei einem großen Grundproblem, nämlich dass wir ein Wirtschaftssystem haben, was auf diese Ausbeutungsverhältnisse aufgebaut ist und was an sich auch nicht nachhaltig ist, weil es permanent auf Wachstum, also es braucht Wachstum, um weiter existieren zu können, sonst kracht dieses Wirtschaftssystem zusammen. Und wir haben bisher noch keinen Plan, wie können wir denn in eine Alternative kommen. Also wir wissen schon, die Alternative muss sein, eine Kreislaufwirtschaft, die sozial verträglich ist und naturverträglich ist. Aber wie kommen wir aus so einem Wachstumssystem in dieses Kreislaufsystem rein? Dieser Übergang, der fehlt noch. Und solange werden es immer wieder Reparaturarbeiten sein an irgendwas, die, naja, irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes sind, die schon in eine richtige Richtung gehen, aber die letztlich eben nicht ausreichen. Sprich, da muss auch zum Beispiel Forschung reingesteckt werden in sowas. Müssten gezielt Forschungsgelder für sowas freigemacht werden. Es passiert gerade schon ein bisschen auf EU-Ebene, gibt es ein kleines Forschungsprojekt, was da finanziert wird in die Richtung, aber das reicht halt bei Weitem noch nicht aus. Wir müssten sowas zur obersten Priorität machen, um da voranzukommen.
Um nochmal auf Ihre vorherige Aussage zurückzukommen. Sie haben ja gemeint, es gibt diesen Konflikt in uns. Uns ist Nachhaltigkeit wichtig, aber es fällt uns schwer, dementsprechend zu handeln. Was können denn Einzelpersonen tun, um alte Shoppingmuster zu durchbrechen und wirklich nachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen?
Genau, also gibt es einige Möglichkeiten. Also erstmal kann es ganz hilfreich sein, sich selber bewusst zu machen, was sind denn meine eigenen Kaufentscheidungen und meine Verhaltensmuster. Wie oft gehe ich denn eigentlich shoppen? Hole ich immer nur das, was ich wirklich brauche? Wie oft lasse ich mich verleiten zu Sachen? Also sprich, Selbstbeobachtung ist dafür wichtig. Was da auch gut helfen kann, gibt es auch einige Menschen auf YouTube, die sowas machen, wo man sich auch Tipps holen kann, ist ein sogenannter, also Kauf-Nichts-Monat oder No-Buy-Month oder sogar Jahr. Also Menschen, die ein ganzes Jahr versucht haben, nichts zu kaufen, außer die wirklich essentiellsten Sachen wie Nahrungsmittel und sich vorher Listen gemacht haben, was sie sich erlauben, in dem Monat oder Jahr zu kaufen, und was sie da eigentlich auch über sich selber gelernt haben und nicht nur über ihr Kaufverhalten, sondern darüber hinaus. Denn unser Konsumverhalten kann verschiedene Funktionen erfüllen. Ich habe es am Anfang schon ein bisschen gesagt, es kann ein positives Empfinden erzeugen, es kann uns ein bisschen ablenken von Stress oder von anderen Problemlagen. Wie oft nutze ich denn Shopping, um mich abzulenken, um mir was Gutes zu tun, um Stress abzubauen? Das sind ja alles also wichtige Funktionen. Und die Frage ist, wie kann ich die ersetzen? Es ist ziemlich schwer, ein Verhalten aufzugeben, wenn wir nichts haben, was wir stattdessen machen können. Also wir brauchen ein Stattdessen. Und hinzu kommt noch, wenn wir etwas nicht mehr machen, dann sehen wir häufig den Fortschritt nicht so schnell. Deswegen kann es hilfreich sein, auch da sich eine Alternative zu überlegen. Zum Beispiel, was mache ich stattdessen mit dem Geld? Ich könnte mir eine Spardose anlegen, wo ich wirklich sichtbar das Bargeld reintue und überlege mir vorher, wofür will ich sparen? Vielleicht ist es ein teureres Fairtrade-Kleidungsstück. Vielleicht ist es aber auch, mir was Tolles zu essen zu gönnen, mal mit einem Freund oder einer Freundin schön auszugehen, eine tolle Reise zu machen, ein Konzertticket, solche Sachen. Also Erfahrungen, Erlebnisse, dafür Geld zu investieren. Und sprich, alles Geld, was ich sonst für Shopping ausgegeben hätte, in diese Spardose zu tun, weil dann sehe ich auch den Fortschritt, den ich mache. Also es kann auch helfen, erstmal, wenn ich es nicht schaffe oder es nicht möchte, komplett auf Shopping zu verzichten, eben zu wechseln zu Secondhand. Es gibt zum Glück immer mehr Secondhand-Läden tatsächlich in größeren Städten, aber auch online, so Plattformen wie Kleinanzeigen oder Vinted, wo es echt ein großes Angebot gibt. Man kann auch selbst Tauschpartys organisieren, kann ich sehr empfehlen, habe ich auch schon häufiger gemacht. Das ist ein total schönes Erlebnis, wo alle Menschen, die dazu kommen, Kleidung mitbringen, die sie selbst nicht mehr tragen. Und dann quasi das wie so ein Riesenbuffet ist. Alle können sich was mitnehmen und was von den alten mitgebrachten Sachen übrig bleibt, nimmt man dann am Ende selber wieder mit. Und wenn am Ende alle zufrieden sind, ist alles cool. Also es geht nicht um so ein 1-zu-1-Tauschen, sondern um so dieses Grundempfinden, ob alle zufrieden sind. Das ist auch sehr schön.
Ja, da
und es kann, ja?
Gibt's auch, also es gibt private Kleidertauschpartys, aber auch von der Stadt organisiert öfter mal welche, hier in München zumindest. Das ist wirklich empfehlenswert.
Ja, genau, sowas sich so anzusehen. Auch Flohmärkte sind auch eine super Sache. Also wir sind damit quasi schon ein bisschen auf der zweiten Ebene von Nachhaltigkeit, denn die erste Ebene lautet immer reduzieren. Neben diesen Möglichkeiten mit Secondhand, Tauschpartys, Flohmärkten gibt's auch noch die Möglichkeit, sich eigene Regeln aufzustellen für das eigene Konsumverhalten. Also das darf durchaus sein, dass ich auch mal bei nicht nachhaltigen Händlern irgendwas kaufe, aber ich kann mir zum Beispiel vorher selber die Regel aufstellen, wie oft im Jahr darf ich das machen oder wie viel Geld gebe ich bei sowas aus. Also mir quasi da Limits setzen, vielleicht auch mit Freunden oder Freundinnen, vertrauten Menschen das gemeinsam festlegen. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht mit meiner besten Freundin, wo ich versucht habe, weniger zu kaufen, immer so Zeiträume festgesetzt, in denen ich nichts kaufen will, und mit ihr vereinbart, falls ich doch was kaufe in der Zeit, muss ich dir das sofort geben und du musst es 3 Monate aufbewahren und darfst mir nicht geben. Also.
Was waren das für Zeiträume?
Das war meistens so 1 Monat.
Ja, nicht schlecht.
Ja, genau. Und ich habe es immer geschafft. Ich war manchmal kurz davor und dachte dann so, nee, dann habe ich halt gar nichts davon, weil dann muss ich ihr das 3 Monate lang geben. Also sprich, ich will darauf hinaus, man kann das in verschiedenen Weisen nutzen, aber es kann immer hilfreich sein, wenn man das sowas auch mit jemandem zusammen macht, weil man sich dann auch drüber austauschen kann, wenn es einem vielleicht gerade schwerfällt oder man sich doch wieder verleitet fühlt. Dann lieber erstmal mit jemandem drüber sprechen oder einfach eine Nachricht schreiben im Messenger. Jetzt packt's mich wieder, jetzt habe ich Lust, hier zuzuschlagen. Kannst du mich mal kurz ablenken oder so? Oder mich davon abhalten? Mhm. Genau.
Shein und Temu sind ja gerade bei sehr jungen Menschen sehr beliebt.
Ja.
Hätten Sie vielleicht noch Tipps für Eltern, wie sie ihren Kindern helfen können, weniger auf diesen Plattformen zu konsumieren?
Ja, also gibt's auch verschiedene Ansatzpunkte. Also zum einen ist immer erstmal wichtig zu schauen als Elternteil, wie ist denn mein eigenes Konsumverhalten? Und mein eigenes Verhältnis zu Ressourcen und zur Verwendung von Dingen. Welches Vorbild zeige ich da eigentlich? Das kann auch dabei helfen, so ein Verständnis zu entwickeln, vielleicht auch für die Bedürfnisse des eigenen Kindes. Weil wir alle haben letztlich irgendwo ein widersprüchliches Verhalten. Wir alle haben kognitive Dissonanzen, wir alle haben Verhaltensweisen, wo wir eigentlich wissen, dass es nicht gut ist und machen es trotzdem.
Absolut.
Um da besser so einen Perspektivwechsel hinzubekommen, kann das helfen, immer erstmal auf sich selber zu schauen und vielleicht auch zu versuchen, bei sich selbst Veränderungen vorzunehmen, weil man dann auch wiederum auch merkt, wie schwierig das eigentlich sein kann, was für Hürden da dazwischen stehen, von außen als auch von innen. Das zum einen. Zum zweiten ist es wichtig, keine Vorwürfe zu machen oder auch nicht in Verbote zu gehen, sondern besser ins kooperative Gespräch. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie ist die Beziehung mit dem Kind. Das kann ja gerade im Jugendalter auch manchmal schwierig sein. Vielleicht ist es dann auch besser, wenn das jemand anderes macht, eine andere vertraute Person, die ein besseres Verhältnis mit dem Kind macht. Aber auf jeden Fall überhaupt erstmal über die Themen zu sprechen. Vielleicht auch mal nachzufragen, wie ist es denn bei dir? Wie geht's dir damit? Wie geht's dir mit den Influencer-Geschichten, mit der Social-Media-Konfrontation? Man kann auch mal eine Doku zusammen ansehen über Shein oder Temu. Gibt's ja inzwischen auch einiges, was da eigentlich so im Hintergrund alles abläuft, und sich dann darüber austauschen.
Kein Verbot in diesem Sinne, sondern eher das Bewusstsein schärfen, nicht wahr?
Genau, eher das Bewusstsein schärfen und daran anknüpfend, auch hier kann man gemeinsam Regeln aufstellen. Also gemeinsam schauen, was wäre denn ein guter Deal hier? Das kann auch ganz unterschiedlich sein. Vielleicht kommt bei raus, nur zu deinem Geburtstag und zu Weihnachten darfst du dir dort was aussuchen. Oder wenn du das Schuljahr geschafft hast, gibt es das als Belohnung, dass du da mal was shoppen darfst. Oder du kriegst dein Geld und kannst es dir selber einteilen, aber musst in diesem Budget bleiben. Das ist auch wichtig, Umgang mit Geld, weil das zeigt sich gerade, dass insbesondere bei jüngeren Menschen die Schulden immer mehr zunehmen durch diese zunehmenden Angebote von PayPal und Klarna und so weiter mit diesem Kauf jetzt und zahle später. Das ist eine riesengroße Schuldenfalle, gerade für jüngere Menschen. Deswegen ist es wichtig, auch da drauf zu schauen. Es kann auch sein, dass man gemeinsam feststellt, dort gar nichts mehr kaufen zu wollen und stattdessen zum Beispiel auch zu sparen. Und wenn du das schaffst, dort ein halbes Jahr nichts zu kaufen, dann gebe ich dir so und so viel zu deinem Sparziel dazu. Kann auch eine Möglichkeit sein. Also ich will darauf hinaus, das miteinander auszuhandeln, weil sobald es ins so Verbot geht, ich weiß es noch genau, das kenne ich von mir selber. Es gab mal so ein paar Schuhe, die ich unbedingt haben wollte als Jugendliche. Meine Mutter hat gesagt, wenn deine anderen Schuhe kaputt sind, dann kannst du die neuen Schuhe haben. Was habe ich gemacht mit meiner besten Freundin damals? Jeden Tag in der Pause haben wir meine Schuhe kaputt gemacht. Und genau. Und damit ich diese Schuhe kriegen kann. Und gerade heute, also ich meine, Jugendliche finden einfach Wege, um das zu kriegen, was sie haben wollen. Deswegen lieber ins Gespräch gehen. Genau.
Genau, Sie haben ja auch gemeint, Eltern sind bei weitem auch nicht perfekt, Erwachsene generell sowieso auch nicht.
Ja.
Und wir hatten es ja vorhin schon davon, unseren Konsum zu reduzieren, fällt uns sehr schwer. Es ist auf jeden Fall eine Riesenherausforderung.
Ja.
Vielleicht gehe ich nochmal zurück auf die individuelle psychologische Ebene. Was da auch mit rein spielt, ist sicher sparen. Sparen und Schnäppchen machen ist etwas, das bei uns sehr positiv konnotiert ist. Das zeigt sich auch an Redewendungen wie Sparfuchs zum Beispiel.
Ja.
Wie tief ist denn der Wunsch, möglichst günstig einzukaufen, in uns verwurzelt und wie können wir uns davon lösen?
Also, ich denke, der ist ziemlich tief in uns verankert. Also natürlich zum einen kulturell. Gerade in Deutschland gibt es ja auch immer den Witz über die Schwaben, die so sparsam sind, also so besonders sparsam. Aber auch darüber hinaus spielt da auch wieder diese Verlustaversion mit rein, die ich am Anfang schon angesprochen hatte, wo wir alle mehr oder weniger dazu neigen, möglichst geringen Verlust zu machen, das heißt, einen möglichst günstigen Preis zu ergattern. Ich glaube nicht, dass wir davon so schnell wegkommen werden, aber vielleicht schaffen wir es, die Relation zu verändern. Also momentan sind unsere Relationen ja völlig verschoben davon, was denn eigentlich ein günstiger Preis ist, weil unsere Vergleichswerte einfach sich das immer weiter nach unten verschoben hat. Sehen wir zum Beispiel auch in Bezug auf die Bauernproteste aktuell, wo ja die ihre Preise immer weiter runterschrauben müssen, weil die gar nicht mehr ihre eigenen Preise festlegen können, die es tatsächlich in der Produktion kostet. Also sprich, da haben sich Verhältnisse verschoben, die wir eigentlich wieder in die richtigen Bahnen lenken müssten. Aber grundsätzlich, wie wir noch davon wegkommen könnten oder da in diese Richtung kommen könnten, wäre, dass wir auch da uns diesen Tricks stärker bewusst werden. Gerade dieses Ankerprinzip, was ich erläutert habe mit diesen Streichpreisen, dass wir immer versuchen zu vergleichen mit dem vorherigen Preis oder was es woanders gekostet hat. Vielleicht kann man sich da eher selbst andere Rahmen setzen, Vergleichsrahmen setzen. Zum Beispiel, was ist es mir denn wert? Was würde ich dafür zahlen? So etwas oder eben dieses, stell dir vor, du kaufst gar nichts und sparst 100%. Das ist so was, was ich mir selbst auch immer wieder sage und was manchmal ganz wirksam ist. Und auch hier wieder Secondhand nutzen, da kann man so großartige Schnäppchen machen, da kann man dieses Bedürfnis nach, ich habe einen guten Fang gemacht, auch wunderbar befriedigen.
Absolut. Secondhand ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie sich ein positiver Wandel vollzieht. Ich glaube,
Ja.
früher war das nicht so trendy, wie es aktuell ist,
Ja,
Secondhand zu kaufen.
auf jeden Fall. Das hatte früher, ich weiß noch, wo ich in die Grundschule ging, da hieß es noch so, das tragen nur die, die sich nichts anderes leisten können. Und das war damit gleich so ein Armbashing und sowas, also nichts, was man irgendwie anstrebt. Und heute ist es ja, genau, ist es Trend, weil da sieht man schön, wie sich so ein Bewusstseinswandel auch vollziehen kann innerhalb von 20, 30 Jahren. Genau, heute sehen wir ja auch, dass sich auch das Angebot in Secondhand-Läden total verändert hat. Also da gibt es die klassischen, wirklichen Vintage-Teile bis hin zu aktuellster Mode, die teilweise noch in neuwertigem Zustand ist.
Absolut, und immer mehr Secondhand-Läden in den Städten zur Auswahl.
Ja.
Ich komme jetzt nochmal zurück auf Shein und Temu. Wir haben jetzt verschiedenste Möglichkeiten skizziert, in welche Richtung es sich bewegen könnte. Hoffentlich wird sich die Wirtschaft in Richtung Kreislaufwirtschaft entwickeln. Ja. Deshalb geht der Trend in die andere Richtung, also günstige Wegwerfkleidung. Was glauben Sie denn, kommt nach Shein und Temu?
Ich finde das echt eine schwierige Frage, weil ich mir vor einigen Jahren auch nicht hätte vorstellen können, dass es so etwas wie Shein und Temu mal geben wird mit den Strategien, also mit dem Ansatz, also dass zum Beispiel ja Shein mehrere tausend Teile pro Tag neu rausbringt. Also das weswegen die ja auch schon als Real-Time, also Echt-Time-Fashion bezeichnet werden. Also dass es da nochmal so eine Steigerung geben kann, finde ich krass. Also heute verwundert es mich nicht mehr, aber das hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Das heißt, ich will darauf hinaus, irgendwie sind diese Unternehmen ziemlich gewieft da drin, sich immer noch neue Strategien auszudenken. Auch jetzt Temu macht es ja zum Beispiel auch mit dem Prinzip, wenn Menschen etwas zusammen kaufen, je mehr Menschen zusammen das gleiche Produkt kaufen, umso günstiger wird's, um sich quasi gegenseitig anzustiften, im Freundeskreis noch mehr zu kaufen. Also es ist echt perfide, aber das ist ja auch eine Strategie, die irgendwie aufgeht. Ich glaube, dass noch mehr solcher Strategien kommen werden, dass sich das ausweiten wird auf noch weitere Konsumgüter, was wir jetzt auch schon sehen, dass zum Beispiel Hautpflege und Make-up und Haarpflege, alles, was so in diesem Beauty-Bereich fällt, wird schon als neues Fast Fashion bezeichnet, weil auch da die Zyklen an neuen Produkten immer kürzer werden. Also, und das kann ich mir gut vorstellen, dass sich das auch noch ausweitet auf sowas wie Wohnungseinrichtungen und so weiter. Alles, was so das private Umfeld, eben wo ich was gestalten kann und Einflussmöglichkeiten habe, betrifft, dass sich das noch ausweiten wird.
Keine sehr positive Prognose.
Nein, also ich gebe zu, ich habe auch lange über diese Frage nachgedacht und ich bin immer für hoffnungsvolle Prognosen und gleichzeitig denke ich, ist es aber auch wichtig, sich da ehrlich zu machen und zu sehen, wir steuern gerade in keine gute Richtung. Und es sieht gerade eher so aus, dass wir als Gesellschaften versuchen, das alles noch so weit zu treiben, bis es irgendwann zusammenbricht und nicht mehr geht. Bis an irgendeiner Stelle irgendein Kollaps passiert und dann geht's halt nicht mehr. Auf der anderen Seite erzeugen Trends immer eine Gegenbewegung und das sehen wir gerade auch, dass zum Beispiel solche Sachen wie Minimalismus oder sich eben auch das Aussortieren und sich tatsächlich mal freimachen von solchen Sachen, dass die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit, mit wirklicher Nachhaltigkeit und was kann das für mein Leben bedeuten und für mein politisches Engagement, dass sich da immer mehr passiert und immer mehr bewegt. Dass auch insgesamt politisches Engagement auch steigt. Das Bewusstsein dafür wächst, dass es nicht nur um unseren Fußabdruck geht, das heißt um unser Konsumverhalten, sondern auch um unseren Handabdruck. Was hinterlasse ich eigentlich? Wie kann ich mich als Einzelperson mit anderen zusammen dafür einsetzen, dass sich was verändert? Und das darf ich auch, wenn ich noch shoppen gehe bei Shein oder Temu. So, also das ist oft was uns da auch im Weg steht, dass wir denken, ich verhalte mich selber noch nie perfekt, also kann ich mich auch nie für Veränderungen einsetzen. Doch kannst du. Gerade dann macht es das eigentlich umso authentischer, weil wir alle haben diese Widersprüche in uns. Und ich gebe hier einen Podcast zu Fast Fashion und war selber kürzlich wieder bei Primark und habe mich danach geschämt und dachte, hoffentlich sieht mich niemand, weil aber trotzdem können wir uns gemeinsam dafür politische Veränderungen einsetzen, dass es eben nicht mehr auf die Selbstkontrolle des Einzelnen ankommt, weil das allein wird's nicht reißen.
Absolut. Niemand ist perfekt. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob Veganer in den Urlaub fliegen dürfen, etc.
Ja, genau.
Das geht genau in die falsche Richtung.
Genau diese Sachen. Weil selbst wenn wir das nicht mehr machen würden, das System dahinter würde ja trotzdem weiterlaufen.
Richtig. Also
Genau, das hängt eben nicht nur von unseren Einzelhandlungen ab, sondern von dem, wie das alles verstrickt ist miteinander. Und deswegen brauchen wir grundlegende Veränderungen und dies uns dann als Einzelpersonen wiederum auch viel, viel leichter machen, uns nachhaltiger und genügsamer zu verhalten.
Und dann bewegt sich vielleicht auch im Modebereich und in anderen Bereichen der Trend wieder in die richtige Richtung.
Ja.
Vielen Dank, Frau Habel, für Ihre Zeit und für die vielen Informationen.
Ich danke Ihnen für das interessante Gespräch.
Das war's auch schon wieder mit unserer Folge. Danke euch fürs Zuhören. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked und abonniert ihn doch gerne. Wir freuen uns drüber. Auch euer Feedback lesen wir sehr gerne, also schickt es uns einfach an podcast@utopia.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Der Utopia Podcast.